Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Imperien errichten. Offenbar befinden wir uns gerade in einem Zeitalter, wo diese Bestrebungen wieder um sich greifen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die chinesische Aggression gegen Taiwan werfen uns in eine überwunden geglaubte Epoche des expansiven Großmachtstrebens zurück. Aber wovon reden wir genau, wenn wir von Imperialismus reden? Wie entstehen Imperien und warum zerfallen sie wieder? Mit diesen Fragen setzt sich Ulrike von Hirschhausen und Jörn Leonard in ihrem Buch Empires auseinander. Beide bekleiden Professuren für Geschichtswissenschaft, einmal in Rostock, einmal in Freiburg. Und beide forschen seit mehr als zwei Jahrzehnten zum Thema. Alles Weitere jetzt von Jens Balzer. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Was haben die beiden denn herausgefunden?
Ja, sie beschäftigen sich mit der Geschichte der Imperien. Sie haben schon gesagt, im Zeitalter der Globalisierung, also im langen 19. Jahrhundert, wie man so sagt, also zwischen den Revolutionen in Nordamerika und Frankreich am Anfang und dem Ersten Weltkrieg und der russischen Revolution am Ende. Darum bevorzugen sie, muss man vielleicht dazu sagen, auch den Begriff Empires, so heißt dieses Buch, um die Modernität dieser Herrschaftsformen abzusetzen von einer Geschichte der Imperien, die dann bis ins römische Imperium zurückreicht. Also es geht um Modernität. Sie beschäftigen sich mit den modernen Empires in ihrer Hochzeit und fragen danach, wie sie zu ihrer weltumspannenden Machtfülle gelangt sind, aber woran es eben auch dann lag, dass viele von ihnen danach wieder zerfallen sind. Und dazu vergleichen sie, wie ihnen, kann ich schon mal sagen, wie ich finde, überall aus erhellender Weise unterschiedliche Empires miteinander und analysieren ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede.
Und welche Empires sind es, die da miteinander verglichen werden?
Ja, sie blicken zum Beispiel auf den von Westeuropa ausgehenden Kolonialismus, ne, also in Afrika, Indien, im Pazifik, und vergleichen den mit der gleichzeitigen Ausbreitung des russischen Zarenreichs im 19. Jahrhundert. Das heißt, wir haben auf der einen Seite aufstrebende Empires, die also in ihrer Machtlogik lange Zeit erfolgreich sind, Großbritannien, in Frankreich, Russland. Und auf der anderen Seite, das wird auch sehr ausführlich geschildert und analysiert, gibt es eines, das gleichzeitig im Niedergang begriffen ist, nämlich das Osmanische Reich, ne, der kranke Mann am Bosporus, wie es unter den aufstrebenden Imperialisten in der Zeit heißt. Also die Frage ist, woher kommt der Erfolg? Warum verschwindet er wieder? Welche Probleme müssen Empires bewältigen, damit ihnen nicht nur die Expansion gelingt, sondern anschließend auch die Etablierung stabiler Regierungsformen? Das ist interessant. Also die Kernthese von den beiden ist jetzt, also alles das, was Empires machen müssen, das ist sowas wie Management ethnischer Vielfalt. Also jedes Empire ist schon eine Definition nach aus vielen verschiedenen ethnischen Gruppen zusammengesetzt. Die müssen Phase 1 erstmal unterworfen werden, natürlich ihre Territorien erobert. Phase 2 ist dann aber, es müssen zumindest größere Teile der kolonisierten Bevölkerung dann auch zur Loyalität mit ihren neuen Herren bewegt werden, sonst funktioniert es nicht. Und diese, wie die Autoren es nennen, imperiale Integration kann über Sprache und Bildung vollzogen werden, über die Politisierung von Religion, ne, oder schließlich auch durch das Teilhaben lassen am ökonomischen Wohlstand.
Das ist also das, was die imperialen Projekte miteinander verbindet. Wo liegen denn die Unterschiede?
Ja, es gibt, das ist auch enorm interessant, in diesem Buch wahnsinnig viele Unterschiede, also viel mehr, als man eigentlich denken würde, je nachdem, in welchen Territorien das stattfindet, wie die unterworfenen Völker irgendwie beschaffen sind, wie die Religionen und Verhältnisse sind. Also keineswegs, das ist auch die zweite Zentrale dieses Buchs, sind Empires immer so monolithische Machtgebilde, denen dann lediglich Unterworfene gegenüberstehen. Das ist ja auch so die These der neueren postkolonialen Geschichtsschreibung, sondern das sind Gebilde, die sind immer fragil, stetigen Krisen ausgesetzt. Und gerade diese Strategien der imperialen Integration führen auch zu Subversion, wie man sagen könnte. Also dazu, dass die Kolonisierten ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln und sich dann erfolgreich gegen die Kolonialherren zu wehren beginnen. Also zum Beispiel, es gibt die Durchsetzung einer einheitlichen Sprache und Leitkultur, hat etwa im Zarenreich als Mittel gegen die ukrainische Bevölkerung als repressives Machtinstrument funktioniert. Andererseits, gleichzeitig hat die Einsetzung des Englischen als Amts- und Verkehrssprache in Indien vielen Menschen aus unteren Kasten die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg eröffnet, was die dann wiederum zum Widerstand gegen das Kastensystem genutzt haben und gegen die Kolonisierung. Und dann ein sehr schöner Teil, also das habe ich sehr gerne gelesen, weil es wirklich direkt noch in unsere Gegenwart reicht, das führt zu einer Krise des britischen Empire und das reagiert darauf, dass es am Ende des 19. Jahrhunderts das Königshaus mit den Mitteln der entstehenden Massenkultur, mit diesen ganzen Glamour- und Pomp-Symboliken versehen hat, die wir bis heute kennen. Also bis in der Mitte des 19. Jahrhunderts waren Kings und Queens völlig unsichtbar, die waren total zurückgezogen und erst als das Empire schon zu bröckeln begann, also in der Wahrnehmung seiner Verfechter und Protagonisten irgendwie, begannen die mit diesem ganzen Theater, das wir heute kennen.
Wie jetzt zuletzt bei der Krönung
genau,
von König.
Das, deswegen sage ich, das ist mir alles ein Ergebnis, aber das ist auch ein Ergebnis des kriselnden Empires. Das habe ich so vorher noch nicht so genau verstanden gehabt.
Es ist ein Riesenberg an Beispielen und an Themen. Kein Wunder, dass das Buch mehr als 700 Seiten dick ist und auch fast 50 Euro kostet. Haben Sie es trotzdem gerne gelesen? Das ist eine blöde Frage eigentlich. Ja, Sie haben es ja schon gesagt.
Ich bin total begeistert. Ich muss sagen, beim Lesen, also die schiere Fülle des Materials kann einen schon erschlagen. Es ist wahnsinnig viel. Also das machen Sie aber insofern ganz geschickt, als Sie, also ne, Hirschhausen und Lehnert, dass Sie also gewissermaßen historische Großraumbetrachtung immer wieder abwechseln mit so einzelnen exemplarischen Biografien. Dadurch wird das so ein bisschen erleichtert beim Lesen. Und was Sie wirklich hinkriegen, ist also durch die Komplexität der ausgebreiteten historischen Widersprüche einfach so ganz einfach Gewissheiten der Geschichtsschreibung in Frage zu stellen. Und das tun Sie, ohne an irgendeiner Stelle jetzt polemisch zu werden gegen andere Historiker und Historikerinnen. Und Sie verniedlichen auch an keiner Stelle die Brutalität der Kolonisierung. Auch interessant, also man lernt bei Ihnen nochmal, dass die letzten äußerst brutalen Formen der Kolonisierung an der Wende zum 20. Jahrhundert entstanden sind, als sich dann der Wunsch nach imperialer Größe verbindet mit dem nationalstaatlichen Denken, das damals ja noch neu ist. Ne? Also wie im Großmachtstreben des Deutschen Reichs, die wollten einerseits, das wurde Deutschland ja erst erfunden als Nation, gleichzeitig als Imperium begründet, was dann unter anderem zu diesem entsetzlichen Genozid an den Herero und Nama führt. Also man lernt das alles und auch, dass die inneren Widersprüche der Empires auf Dauer dazu führen, dass jedes von ihnen irgendwann zerbricht. Das ist nun in der politischen Lage, in der wir uns gegenwärtig befinden, mit diesen neuen Eskalationen des Imperialismus, aber dann doch nur ein schwacher Trost.
Empire ist eine globale Geschichte, 1780 bis 1920, hat uns Jens Balzer vorgestellt und geschrieben hat das Buch Ulrike von Hirschhausen zusammen mit Jörn Leonhardt.